dieses Bayern mir ist an mir. Das kann überheblich wirken, aber 5 Meistertitel, das ist schon was Beeindruckendes und das ist alles andere als selbstverständlich. Das macht einen wiederum dann sehr, sehr stolz. Wir merken, okay, wir gehen unseren Weg weiter. Natürlich wird der Abstand in der Liga vielleicht größer, aber international wird er kleiner. Und das hast du diese Saison gemerkt. Und dann können wir ja nur sagen, wir sind auf dem richtigen Weg.
Bühl ist durch. Und da ist das Tor für die Bayern.
Und irgendwann bist du ja oben angekommen und dann denkst du dir so, und jetzt? Also ich spiele Bundesliga, ich spiele in der A-Nationalmannschaft. Was kommt jetzt? Und diese Leichtigkeit geht so ein bisschen verloren, weil du natürlich kämpfen willst oder rausfinden willst, okay, wie schaffe ich es jetzt noch besser zu werden? Und da habe ich gemerkt, manchmal war ich zu verbissen.
Also es ist jetzt schon ein bisschen her, dass Deutschland so den letzten großen internationalen Titel geholt hat, aber ihr seid ja immer auch nie wahnsinnig weit davon entfernt.
Der Hunger ist da, 100%. Da haben wir Spielerinnen drin, die leiden können, die giftig sein können, die einfach abgezockt sind vorne. Und jetzt muss man irgendwie so ein bisschen das Zündlein an der Waage finden, woran es liegt, dass man jedes Mal so kurz davor es dann doch nicht schafft.
Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag mit super inspirierenden Menschen aus dem Sport. Unser heutiger Gast ist Bayern- und Nationalspielerin Clara Bühl. Clara hat gerade erst mit den Bayernfrauen das Double geholt, die Bundesliga kurz und klein geschossen und strahlt auf, aber auch neben dem Platz so eine unfassbar sympathische Spielfreude aus. Wir sprechen über ihre Kindheit, warum der Fußball bis heute für sie mehr Hobby als Beruf ist, über das geheime Erfolgsrezept hinter dieser unfassbar krass dominanten Bayern-Mannschaft und über die Balance zwischen ihr als Vorbild, aber auch einfach einer jungen Frau, die mal ausgehen, feiern gehen und einfach eine gute Zeit haben will. Clara hat eine unglaublich sympathische und authentische Art. Wenn euch die Folge gefällt, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem ist das hier die letzte reguläre Folge Deep Dive vor unserer Sommerpause. Wir haben uns aber natürlich was ganz, ganz Besonderes für euch zur Weltmeisterschaft einfallen lassen. Was genau, das verrate ich euch am Ende der Folge. Bleibt also unbedingt dran, um nichts zu verpassen. Vielen, vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge Deep Dive mit Clara Bühl. Clara, ey, was für eine krasse Saison, aus der du gerade rauskommst. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Double. Das wirkt nach außen hin, das hat so federleicht wieder alles gewirkt bei euch. Wie ist gerade die Stimmung im Team? Fühlt sich's auch so leicht an?
Ja, erstmal vielen Dank. Die Saison war schon outstanding, würde ich schon sagen. Vor allem ja im Vergleich zu den bisherigen, die ich jetzt auch schon im Bayern-Trikot machen durfte. Ja, Double-Sieg bestätigt und dann noch Champions League-Halbfinale, wo wir natürlich trotzdem alle gehofft haben, irgendwie auf dieses Triple-Traum beziehungsweise ins Finale einzuziehen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz jetzt mit schon 1-2 Wochen Abstand, eine sehr, sehr gelungene Saison.
Voll. Du hast, ihr habt jetzt einmal den Double-Sieg eben bestätigt, so können sich eure Männer auch mal was abgucken. So. Das ist schon richtig krass. Du hast seit 2020 5 Meistertitel da eingefahren. Ist das jetzt irgendwas, nur weil das gerade noch so frisch ist bei euch, wo man sich dran gewöhnt, weil man irgendwie... Also ich glaube, die 5. Meisterschaft fühlt sich dann nicht mehr ganz so an, wie das, wenn man das allererste Mal Deutscher Meister wird. Oder ist das was, was man noch viel mehr genießen kann, weil man dann erfahrener wird, bisschen lockerer wird, bisschen entspannter, vielleicht auch so diese Nebenschauplätze bisschen mehr genießen kann?
Tatsächlich gibt es unterschiedliche Momente. Man erwischt sich schon manchmal, dass man das, ja, was heißt nicht als selbstverständlich nimmt, sondern einfach davon ausgeht, dass man den Titel holt, obwohl es ja nicht der Fall ist. Ja. Du spielst die Spiele, du musst immer die Punkte einsammeln und darfst da eigentlich nicht patzen, was wir jetzt auch nicht gemacht haben. Aber es gibt schon Momente, wo man dann vielleicht einfach damit rechnet und das natürlich auch will. Das zeigt ja auch der Ehrgeiz und alles Mögliche. Und dann gibt es mit ein bisschen Abstand trotzdem immer noch dieses wow, krass. 5 Meistertitel in Folge, das ist schon was Beeindruckendes und das ist alles andere als selbstverständlich und das macht einen wiederum dann sehr, sehr stolz.
Das ist so krass. Das ist voll gut, dass du es gerade sagst, das ist alles andere als selbstverständlich, weil man gewöhnt sich halt extrem dran, die Bayern-Fans, egal ob von euch, von der Männermannschaft ja sowieso. Nur weil wir immer so wahnsinnig dazu tendieren, in den Medien oder allgemein in der Gesellschaft so die Geschichten von hinten zu erzählen, so bei dir ist halt so klar, ja, so Clara Bayern-Spielerin, Stürmerin, haut eine Bude nach der anderen rein, ist übel krass, so wissen wir, haben wir beim DFB gesehen, bei den Bayern, so fängt aber eine Karriere ja nicht an. So gibt ja so diese Grundsteine, die man erstmal legen muss. Deswegen lass uns kurz zurückgehen, so ein bisschen deine Kindheit, in deine Jugend. So, wo würdest du sagen, wurde der Grundstein für dieses Haus, das du da gebaut hast, gelegt?
Definitiv mit den ganzen Momenten und den ganzen Stunden Fußball spielen mit meinem Bruder. Er ist 1,5 Jahre älter und wir haben die gemeinsame Leidenschaft des Fußballs einfach für uns entdeckt, schon in der Jugend. Wir waren einfach die ganze Zeit draußen und haben gekickt. Es war auch gut für mich, dass ich einfach jemanden hatte, der vielleicht auch immer einen Ticken besser war, der mich immer geärgert hat und mich da so ein bisschen auch mitgenommen hat. Ich habe mich immer in jeder Mannschaft wohlgefühlt. Ich stand gerne auf dem Fußballplatz. Ich hatte irgendwie immer jemand, der für mich da ist, als Ansprechperson. Und wir haben da zu zweit unser Ding gemacht. Nach der Schule direkt auf dem Kickplatz einfach gezockt. Und diese Leidenschaft und diese Leichtigkeit und einfach das gemeinsam was zu erreichen, ich glaube, das ist der Grundstein.
Ist das auch so dieses, weil ich bin immer wieder bei euch und schaue euch zu und bei dir ist halt echt teilweise, gerade im Gegenspiel oder wenn du so nach vorne läufst, du bist teilweise so rotzfrech im besten Sinne, dass du halt auch einfach so dieses klassische größerer Bruder, der immer ein bisschen gemein ist, bisschen ärgert, dass du dich da voll früh schon mehr durchsetzen musstest, um ihm so schön klare Kante zu geben. Weil ich habe das Gefühl, aber projiziert man vielleicht auch einfach nur rein und das stimmt gar nicht, dass du schon so, du scheißt dich halt gar nichts.
Ja, ich glaube, da ist schon ein großes Stück dabei. Okay. Wir haben immer im Keller gespielt und das ist dann mit den Wänden so ein bisschen eingezäunt oder limitiert. Und dann musstest du halt an 1 gegen 1 spielen. Ja. Und dann haben wir unterschiedliche Regeln erfunden. und irgendwann musste ins Tor dribbeln. Ja. Und dann, als wir draußen mal gespielt haben, musst du vor der Mittellinie abschließen. Und ich glaube, wenn du das tagtäglich machst, dann sind es genau diese Automatismen, die man jetzt in meinem Spiel vielleicht wieder sieht. Ja. Einfach dieses freche, okay, ich muss mich durchsetzen und ich muss kreativ werden. Ja. Und auch zum Teil, okay, wie lese ich meinen Gegenspielerin? In dem Fall mein Bruder halt früher, okay, was kann er gut, was kann er nicht gut? Das ist schon was mir jetzt im Spiel voll zugute kommt, weil ich sag auch immer, ich glaube, je länger das Spiel geht, desto besser werde ich, weil ich glaube, ich physisch schon sehr stark bin und das über 90 Minuten lang gehen kann, auch mein Spielstil. Und ich habe noch Zeit, mir einfach so ein bisschen die Lücken rauszusuchen, wo ich dann, wenn dann der Gegner vielleicht noch müde ist, einfach zuschlagen kann und das ist schon was mir dann aus der Jugend sehr geholfen hat.
Voll krass. Das ist echt wild. So, deine Mama war, glaube ich, Leichtathletik. Da hat sie so ein bisschen gemacht. Papa auch sportlich, ne?
Ja.
Sportlich unterwegs. Wie wichtig war das denen auch, dass ihr einfach wirklich Sport macht, vielleicht in einem Verein seid, dass ihr da auch Gas gebt? War das schon was, du hast ja auch noch eine Schwester, ne? Dass wirklich ihr Kids alle so versorgt sein musstet sportlich?
Also meine Eltern waren schon immer so, geht raus, wir haben sie ihnen, glaube ich, auch sehr leicht gemacht. Das Schöne ist, wenn du auf dem Dorf aufwächst und da irgendwie dann schon recht früh in einen Sportverein eingebunden bist, dann machst du es ja automatisch. Deswegen ist es, glaube ich, denen da relativ leicht gefallen, uns da irgendwie immer rauszuschicken. Wir hatten auch eine Sackgasse und ich glaube, da kannst du als Kids halt einfach unglaublich gut spielen, weil da nicht so viele Autos vorbeifahren und du irgendwie eingeschränkt bist, sondern ja, du bist einfach draußen und genießt es, mit den anderen Kids zu spielen. Und dadurch kam halt auch der Fußball. Ja. Du musst ja nur 2 Schuhe aufstellen und kannst losspielen. Voll. Und das ist irgendwie das Coole ja auch in dem Sport. Und ich glaube, meine Mom von der Leichtathletik habe ich halt die Athletik. Ich glaube, da muss ich mal ein großes Danke auch aussprechen. die Schnelligkeit und diese Antrittsschnelligkeit, die ist ja für mein Spiel schon sehr, sehr entscheidend.
Voll. Das klingt nach so einer wunderschönen Kinder aus Bullabü, Astrid Lindgren, Kindheit, voll entspannt. Nee, aber so, weil ich finde, eigentlich ist das ein guter Punkt, weil ich finde, das wird sowohl bei euch Bayern-Frauen als auch in der DFB-Mannschaft so oft schnell mal verklärt, weil ihr halt super authentisch und super nahbar immer wirkt und das ist ja was voll Gutes, aber deswegen wirkt das immer, wie ich ja jetzt auch am Anfang gesagt habe, so diese Leichtigkeit und bei denen ist immer alles voll entspannt und so. Ich finde, ganz oft vergisst man in diesem Denkprozess, ihr seid halt Profisportlerin. So, und das ist, da musst du ja einen krassen Willen, einen krassen Biss haben, einfach dieses von Anfang an aus der Kindheit, aus der Jugend, ich trainiere, ich muss mehr trainieren, ich muss noch besser werden, so ein gesunder Ehrgeiz. Ist das was auch so wertemäßig euch eure Eltern mitgegeben haben? Also vielleicht ist es ja auch nicht so. Ich wundere mich dann immer nur, weil bei euch ist mir das immer ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Ach, die netten Mädels. Ach, die sind so nett. Und so, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. tatsächlich, meine Eltern waren nie jetzt dem Sport so hinterher, also dem Leistungssport in dem Sinne, dass sie jetzt uns da als Fußballprofis oder ähnliches gesehen haben, sondern sie waren eher immer die, wo uns bestärkt haben, einfach Spaß zu haben. Und das ist irgendwie auch das Schöne, das ich jetzt in meinem Spiel auch immer wieder finde. Also ich gehe einfach gern raus und spiele und mache mir weh in den Kopf. Und deswegen, glaube ich, fällt es mir auch so leicht, dieses Freche zu haben. Dieses, ich probiere einfach mal aus, ich mache Fehler und ich mache mir relativ wenig Gedanken drüber. Und das Spannende, glaube ich, bei mir ist, dass ich selbst auch gar nicht wusste, dass man jetzt Fußballprofi werden kann. Mhm. Also ich habe einfach Fußball gespielt, weil ich Spaß hatte und habe das tagtäglich gemacht. Und auf einmal, ja, durchs Abitur, alles Mögliche, stand ich da in der Bundesliga und war so, okay, was ist jetzt hier genau so? Und dann irgendwie meinen ersten Vertrag unterschrieben und dann bist du ja irgendwie da.
Ja, dann, das ist so ein Job, so ein richtiger auf einmal.
Ja, genau. Ja. Also das ist, also bis dahin war es für mich wirklich, oder ich sag immer noch, für mich ist es jetzt immer noch nicht so wirklich ein Beruf. Und das ist irgendwie das Schöne. Also ich empfinde es nicht als das. Also ich weiß, dass es das ist. Und es gibt auch Momente, in denen man Druck verspürt, in denen man unglaublich nervös ist, in denen man mal keinen Bock mehr hat, weil man verletzt ist, weil was einen frustriert. Das sind natürlich Momente, wo du merkst, du musst jetzt aber weitermachen, weil es ist dein Beruf. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, dann mache ich jetzt mal 3 Wochen gar nichts. Das geht halt nicht. Aber in all den einfachen Momenten und so nehme ich das schon eher als eine Leidenschaft immer noch wahr. Und das ist irgendwie was extrem Schönes.
Krass. Hat sich, also das klingt sehr schön und unbeschwert, gerade wenn man so an so NLZs und so heute denkt, wo man so merkt, boah, krass, die Kids sind schon sehr früh mit enorm viel Druck konfrontiert, einfach aus der Angst auch heraus, früher aussortiert zu werden. Hattest du glücklicherweise nicht, aber ich stelle mir das schon krass vor, wenn man mit 13 dann so zu Freiburg kommt. Ich meine, war auch schon damals so einfach ein Name bei euch da in der Region, im Breisgau sowieso die dominierende Kraft. Ich stelle mir da schon so die kleine Clara mit so ganz, ganz großen Augen erstmal vor.
Definitiv, das auf jeden Fall. Und die ersten Trainingseinheiten waren auch, ja, ein Stück weit überfordernd, weil du einfach in einem großen Verein bist. In dem Fall dann in einer Frauen- oder Damenmannschaft unterwegs, war was ganz Neues. Ich glaube aber, bei mir kam dieser Moment nie, weil ich nie aktiv jetzt irgendwie umziehen musste für den Fußball. Also in jungen Jahren ist es ja meistens so, du musst dann irgendwie, sei es Julie, Janni oder so, die mussten halt dann vom Bodensee nach Freiburg ziehen. Und das ist ja dann eine viel bewusstere Entscheidung jetzt für den Fußballweg, wie jetzt ich, die halt gependelt ist. Natürlich, das war auch viel Aufwand. Aber ich habe noch zu Hause gewohnt, ich hatte noch meine Freunde. Und es war jetzt nicht so, okay, entscheide ich mich jetzt für den Fußball, für die Schule oder für die Freunde, sondern ich hatte irgendwie das Glück, dass ich sich wenig verändert hat, obwohl der Schritt so groß war.
Wie oft habt ihr trainiert damals? So in der Jugend?
3 bis 4 Mal die Woche.
Okay, schon, ne?
Also ja, in der 15 und U17 sowas.
Weil ich denke mir halt so in der Pubertät, und ganz viele fliegen da ja dann auch einfach raus, weil sie einfach keinen Bock mehr so haben. Wie hast du da den Fokus gehalten, dass du dir nicht gedacht hast, irgendwann, boah, hört mir auf mit dem ollen Training und Fußball jetzt, sondern keine Ahnung, ich mache jetzt einfach was mit Freunden.
ja, einerseits glaube ich, dass ich meine Freunde eben noch gesehen habe. Ich war noch in der Schule zu Hause. Ich hatte eine gute Kombination aus beidem. Fußball und Freunde, das war ganz gut. Und tatsächlich in Freiburg war es so, dass es anfangs nicht klar war, okay, gehe ich jetzt noch ein Jahr in die U15 oder ein Jahr in die U17. Dann war ich ein halbes Jahr da, dann ein halbes Jahr da. Und dann nach einem Jahr oder dreiviertel Jahr U17 bin ich dann in die erste. Also es war auch im Fußball so, dass es sehr abwechslungsreich war und irgendwie auch so spannend, okay, was passiert jetzt in den nächsten Wochen? Und sowas hat ja voll viel Reiz und neue Impulse. Und das hat mir sehr geholfen, durch solche Jahre zu kommen.
Du hast ja auch unfassbar früh debütiert bei den Freiburgerinnen dann in der Bundesliga. Weil ich 15 Jahre und 279 Echt? Tage alt warst du, ja. Bis heute die jüngste Freiburgerin.
Ah, gut.
Guck mal. Gut, dass ich das weiß.
Gut, dass du das weißt. Bei Zahlen bin ich nicht so gut.
Es bestätigt voll deine Authentizität, sodass es dir einfach wurscht ist. Das finde ich jetzt unfassbar sympathisch. Nee, aber so, also ich finde, das ist halt, wenn ich jetzt mal, oder jetzt mal auch ihr zu Hause, so macht mal kurz das Experiment. Wer wart ihr mit kurz vor eurem 16. Geburtstag? So, ja. So, da weiß man heutzutage, da ist man schon ein ziemliches Kind noch in der Birne und so. Und da muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen anders rangeführt werden. Weißt du noch, wie gerade vor diesem Debüt, als dann klar war, okay, das zeichnet sich jetzt ab, dass du mal Bundesliga spielst, wie dich der Trainerstab da so ein bisschen mitgenommen hat, einfach so, dass sie dich darauf vorbereitet haben?
Ja, ich hatte einen Trainer, wo ich von Anfang an gemerkt habe, dass er mir vertraut und dass er mir die Chance gibt, eben bei der ersten mitzutrainieren. Das hat dann irgendwie Anfang der Saison so begonnen, dass ich eben so zweimal die Woche mittrainieren durfte und dann nach einem halben Jahr bin ich dann auch ins Frühtraining. Da hast du dann irgendwie von 7:45 bis 9 trainiert. Das ist ja,
ja
fraglich.
Also höchst fraglich.
Noch im Tiefschlaf. Ja. Aber so hat sich das quasi so ein bisschen angebahnt. Und ja, irgendwann war ich dann ein, zweimal im Kader, wurde aber nicht eingewechselt. Und dann ja, ging es einfach darum, okay, das Gefühl einfach dafür zu bekommen, mal dabei zu sein, wie das alles abläuft. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, am Samstag noch in der U17 gespielt und dann durfte ich am Sonntag aber auf die Bank bei der ersten und dann habe ich habe 10, 15 Minuten bekommen und das war schon sehr, sehr cool.
Das ist doch dann voll surreal, oder? Aber ich meine, du hattest ja schon voll die Erfahrung auch aus den U-Nationalmannschaften. Ich würde dich jetzt aber nicht als eine einschätzen, die so gesagt hat, so ja, ich bin so krass, es war Zeitwurz mit 15 Jahren und noch ein bisschen was, sondern jemand, der dann schon so irgendwie, ja, krass, was hier eigentlich passiert.
Ja, voll. Also ich wurde da ja so ein bisschen, ich würde immer noch sagen, ins kalte Wasser geworfen, weil ich ja gar nicht wusste, dass das so möglich ist und was das genau bedeutet. Also jetzt im Nachhinein denke ich mir so, krass, es war ein total heftiger Schritt für mich, aber das ist damals irgendwie nicht in meinem Kopf angekommen. Und ich erinnere mich nur dran, dass ich irgendwann Ballmädchen war, ich glaube, ein Jahr vorher oder so, und da habe ich erstmal so verstanden, so, also ich war in der 17 und war halt Ballmädchen bei der ersten und dann war ich so, okay, also hier würde ich dann vielleicht auch gern mal spielen. Ein Jahr später war das dann der Fall und ist irgendwie, ja, ganz surreal gewesen.
Also nur um das nochmal für dich abzustecken, das ist ein Beruf, check mal deine Kontoauszüge. Ich glaube, du würdest dich freuen.
Also ja. Nein, klar, also das ist mir schon bewusst. Nein, safe, soll jetzt auch safe nicht so rüberkommen, als ob das es nicht ist. Aber ich glaube, es spiegelt so ein bisschen wieder, ja, wie ich so bin. Einfach, ich mache es gern, ich spiele Fußball gern. Ich genieße alles, was ich erleben darf. Und ich finde es schön, oder ja, wenn man diese Leichtigkeit oder diese Freude in meinem Spiel sieht und das dann so ein bisschen als Feedback zu bekommen, ist, glaube ich, ja, für mich einfach das Schönste in dem Sinne, weil ich glaube, es gilt eben der nächsten Generation zu vermitteln, das beizubehalten. Weil ich glaube, jetzt ist natürlich viel sichtbarer, dass man Profi werden kann und viel mehr junge Mädels haben so ein bisschen das Ziel, das zu wollen. Und das geht schnell in Überehrgeiz über und ich will zu viel machen und ich will das perfekt machen, weil wir sind ja alle so ein bisschen perfektionistisch, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich glaube, das Wichtigste ist trotzdem in so jungen Jahren, dass du einfach Spaß daran hast. So der Wille, den hat jeder, sonst würdest du, glaube ich, nicht damit anfangen und da so dranbleiben. Und ich glaube, das ist das, was es trotzdem immer noch gilt, beizubehalten. Einfach den Spaß daran und trotzdem natürlich zu wissen, was man erreichen will.
Wie hast du das für dich balanciert bekommen?
Ja, das war tatsächlich jetzt letzten Sommer so ein bisschen der Fall, weil ich auch gemerkt habe, okay, so die ersten Jahre, dann mit dem Debüt und dann bist du in die Nationalmannschaft einberufen, da lief alles noch so im Flow. Und irgendwann bist du ja oben angekommen und dann denkst du dir so, und jetzt? Also ich spiele Bundesliga, ich spiele in der A-Nationalmannschaft. Was kommt jetzt? Und diese Leichtigkeit geht so ein bisschen verloren, weil du natürlich kämpfen willst oder rausfinden willst, okay, wie schaffe ich es jetzt noch besser zu werden? Okay, holst du dir hier nochmal einen extra Trainer? Machst du Mentaltraining, dies, das? Und da habe ich gemerkt, manchmal war ich zu verbissen oder zu überehrgeizig und habe dann so ein paar Sachen ausprobiert mit Trainingstagebuch, mit irgendwelchen Skizzen, dies, das, damit man einfach so ein bisschen rausfindet, was sein Weg ist. Und ich glaube, am Ende ist es jetzt einfach wieder das gewesen, diese Leichtigkeit wieder zurückzubekommen. Sondern vielleicht, wenn man ins Spiel geht, gar nicht so viele Gedanken drüber zu machen, wie viele Scorer will ich jetzt machen, wie viele Tore will ich schießen, welchen Trick will ich machen? Dies, das, keine Ahnung, kannst du ja alle möglichen Ziele setzen. Und ich glaube, mir hat geholfen, ins Spiel zu gehen und zu wissen, ich weiß, was ich kann, aber ich genieße auch einfach komplett den Moment und spiele einfach.
Mega schön.
Und Deswegen war, glaube ich, die Saison jetzt auch so erfolgreich, würde ich jetzt sagen.
Vielleicht konntest du die anderen auch ein bisschen damit anstecken, so, dass sie nicht so overpaced haben. So, bei euch, ihr wart ja die ganze Zeit ganz, ganz vorne mit dabei. Wenn wir aber auf Freiburg nochmal ganz kurz gucken, bei Frauen waren wieder so im stabilen Mittelfeld, achter Platz haben sie jetzt abgeschlossen. In der Männermannschaft war es krass, weil sie jetzt halt eben ins Europa League-Finale gekommen sind, leider nicht gewonnen haben. Es ist aber trotzdem was so. Ich meine, du hast früher auch lange den Greif auf der Brust getragen. So ist es auch was du dann so ein bisschen nostalgisch mitverfolgst und dann so rüber guckst einfach nach Freiburg und denkst so, boah, ich freue mich gerade einfach so für meine Heimatregion, dass da gerade sowas abgeht.
Ja, klar, also extrem. Ich verfolg's. Ich schaue jetzt nicht jedes Spiel, so ehrlich muss ich sein. Aber ich würde es so als klassische Freiburg-Geschichte so ein bisschen betiteln. Ja. Weil ich finde Freiburg, sowohl die Männer als auch die Frauen, die haben manchmal Saisons dabei, wo sie einfach so ein gewisses Gefühl haben, so ein Flair haben und dann so erfolgreich sind. Und dass sie es dann bis ins Finale schaffen, das ist halt ein richtig geiler Weg gewesen. Ja. So. Auch die Art und Weise, wie. Das Halbfinale war ja auch ein bisschen verzwickt. Aber ich hätte ihnen unglaublich gerne diesen Europa League-Sieg gegönnt.
Ja, absolut.
Aber trotzdem sie auch auf ihre Saison extrem stolz sein.
Safe. Das ist witzig, weil eigentlich diese Attribute, die man Freiburg immer so, also dem SC Freiburg zuschreibt, diese Leichtigkeit irgendwie, so dass ich dieses ganze Ding mit das Breisgau und die meisten Sonnenstunden irgendwie ja. Im Jahr und so diese Leichtigkeit, bist du ja eigentlich personifiziert. Das, also irgendwie, es passt wahnsinnig gut zusammen. Es fällt mir gerade erst so auf. Du fährst jetzt ja auch gleich nach unserer Aufnahme wieder nach Hause. Ist das für dich auch sowas, wo du einfach, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch zu Hause aussieht, aber ich stelle mir das dann so vor, so, dann setzt man sich so auf die Terrasse, die Sonne scheint, Mama stellt einem ein Käffchen hin, man atmet einmal ganz tief durch, denkt sich so, bin daheim.
Ja, 100%. Also wir wohnen auch im Dorf, nur Berge ringsrum. Und das ist einerseits ja natürlich ein Gefühl von Heimkommen, weil ich ja auch lange da gewohnt habe, aber auch sehr, sehr befreiend. Ich liebe München, ja. Keine Frage. Und ich liebe es hier zu wohnen. Und es hat auch einfach ja einen tollen Flair. Aber zu Hause, so zwischen den Bergen, ist halt so ein bisschen das komplette Gegenteil.
Ja, klar.
Deswegen ist der Mix einfach unglaublich schön.
Wie schwer war das dementsprechend dann damals für dich, als die Bayern dann gerufen haben? Du bist ja quasi wirklich von zu Hause ausgezogen und dann auf einmal nach München. Und dann ist, ja, das ist ja eine riesen Umstellung. Ich meine, Bayern, das Nonplusultra, so mäßig, aber das ist ja schon ein großer Schritt zum Erwachsenwerden dann.
Ja, vielleicht ein Realitätscheck dann gewesen, so ein bisschen. Einfach, okay, da ist ein Angebot. Die Fußballwelt ist auch ein bisschen größer als nur Freiburg tatsächlich. Und gleichzeitig dann das erste Mal zu Hause ausziehen. Es war keine leichte Entscheidung, weil ich natürlich auch in Freiburg immer noch den Weg gesehen habe mit der Mannschaft. Ich habe mich unglaublich wohl gefühlt. Aber ich glaube, es war trotzdem richtig, dieses Angebot natürlich anzunehmen. Und der nächste Schritt in meiner Karriere gewesen. Aber wenn man dann irgendwie so mit 18, ja, klar, dann machst du jetzt nicht von heute auf morgen einfach mal, ja, das ziehe ich jetzt durch, sondern es hat mich schon ein paar Stunden gekostet, ein bisschen nachdenken und so. Aber am Ende sage ich, der komplett richtige Schritt, auch zum richtigen Verein, einfach weil es super familiär ist. Ich sag mal so, vielleicht auch ein bisschen Freiburg in Groß, München, einfach weil es halt auch so schöne Ecken hat und sehr viel Flair und Kultur. Deswegen absolut der richtige Schritt.
Wie war das denn? Wie wurde denn dieser Schritt eingeleitet? Weil ich weiß, bei Julia Gwynn war das so dieser anonyme Uli Hoeneß-Anruf, der weltbekannte, so. Als Linda Dahlmann hier war, hat sie erzählt, bei ihr lief das so ganz formell über einen Berater einfach, dass da eine Anfrage von den Bayern hinterlegt wurde. Wie war das bei dir?
Ja, bei mir war der Weg eher über den Trainer, weil er ja in Freiburg Cheftrainer war und dann mit der Julie im gleichen Jahr nach München gegangen ist. Und ja, er hatte dann, glaube ich, im Winter mal angerufen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, im Sommer zu kommen. War natürlich auch alles formell, aber in dem Sinne dann der Trainer, weil er einfach die Connection hatte zu mir oder man sich schon kannte und dann natürlich trotzdem alles Formelle dann hinterher, aber tatsächlich der Trainer eine sehr entscheidende Rolle gespielt.
Okay. ist das dann nicht gerade in dem Alter so, du hast gesagt, Freiburg in groß, ich stelle es mir unfassbar einschüchternd vor, weil ich weiß schon, alle zu Hause wissen es eh immer besser und so, und auch jetzt mit einem Lennart Karl, der ja auch sehr jung dazugekommen ist, alle wissen es besser und so, aber keiner von denen steckt da drin und weiß, wie das ist, als 16-, 17-Jähriger auf einmal dieses Mir san mir und du musst so und so und wir wollen immer gewinnen, so, das ist ja unfassbar krass. Mich hätte es platt gemacht damals.
Ja, 100%, vor allem es war noch Corona. Du konntest nicht rausgehen, du saßt halt in deiner Wohnung, in meiner dann aber eigenen Wohnung, natürlich. Ja.
Eigentlich im Schloss.
Nein.
Aber verraten wir nicht.
Nein, nein. Die erste eigene Wohnung war schon sehr, sehr besonders. Ja. Dann kam Corona, ich konnte München nicht entdecken, man saß viel zu Hause. Und zusätzlich war ich die ersten 3 Monate oder 2 Monate in München ja verletzt. Hm. Das heißt, es hatte irgendwie aber auch was Gutes, weil ich alles erstmal so ein bisschen von der Seite begutachten konnte. Ich wurde jetzt nicht direkt in das Training geschmissen, sondern ich war in der Reha, habe mir dann die Trainings von draußen angeguckt und diese ganzen Abläufe halt verstanden und dann auch super integriert. Aber natürlich ist ein riesiger Schritt zu einem riesen Verein. Da ist auf einmal der Campus. Ich bin, glaube ich, erstmal so oft falsch gelaufen und wusste nicht, wohin. Also die ersten Wochen, die sind dann schon verwirrend, weil du ja auf andere angewiesen bist, du weißt nicht genau wohin, was man jetzt am besten macht, du willst auf gar keinen Fall zu spät kommen, kannst den Verkehr aber auch nicht einschätzen, also alles so ein bisschen Faktoren, die einen leicht stressen, obwohl du es ja eigentlich genießen willst, aber ja,
ist geil, das
geht auch wieder vorbei.
Da erinnert ich mich so ein bisschen an diese Story von Michael Olise, der bei Crystal Palace damals irgendwie immer früher um 4 Uhr morgens schon zum Trainingsgelände gefahren ist und in seinem Auto weitergepennt hat.
Geil.
Einfach nur, weil er überhaupt nicht klar kam mit dem London-Traffic. So.
Ja, krass.
So, da sehe ich dich auch.
Glaube ich.
War das dann so, dass dadurch, dass...
Jetzt komme ich immer zu spät, by the way.
war das so, dass Julie dich dann auch so ein bisschen unter ihre Fittiche nehmen konnte da gerade? Oder hat sich irgendwie so jemand deiner angenommen von... Klar, wenn du das Team hast und so, ist es immer voll nett, aber die sind ja auch so auf der Arbeitgeberseite, sage ich jetzt mal. Einfach, dass da so was Freundschaftliches da war, wie gesagt, so komm, ey, ich zeig dir jetzt das und das und das und keine Ahnung, in dem Viertel ist das und das und das, da ist der gute Bäcker und da ist eine coole Bar oder ein schönes Café oder so.
Auf jeden Fall. Also wir wohnen auch alle relativ nah beieinander, so ein bisschen in einer Ecke von München. Das heißt, die Wege sind kurz, man hat sich so oder so gesehen, aber dann auch natürlich nachmittags verabredet. Das hat es sehr, sehr vereinfacht. Dieses familiäre Gefühl von Freiburg ist auch schnell übergeschwappt nach München. Einerseits, weil ich natürlich auch schon viele kannte. Caroline Simon war da, Lina Magul war in Freiburg. Clara Schöne war im Verein, jetzt ist sie natürlich unsere Co-Trainerin. Dann war Julie da, ja, Laura Benkert war da. Also ich würde mal schon mal die halbe Freiburg-Mannschaft, das hört Freiburg nicht gern, aber das hat es unglaublich vereinfacht. Und ja, andererseits, ja, dann irgendwie so das neue Spielerin kennenzulernen, fand ich auch cool. Ich bin dann immer total schüchtern erstmal, aber das war schon auch echt cool und eine neue Erfahrung.
Crazy. Wenn sich so viel verändert, so dieser Druck auf einen selber, der mediale Druck, die Außenwahrnehmung, mir san mir, wir müssen immer gewinnen und so. Verändert man sich da selber auch darunter?
Ich glaube, ein Stück weit schon. Also man passt sich ja meistens seinem Umfeld an. Man nimmt die guten und die schlechten Seiten so ein bisschen. Aber ich würde jetzt trotzdem nicht behaupten, dass sich irgendwas an meinem Charakter oder an den Werten oder so verändert hat, sondern einfach so ein bisschen, ich habe es zum Beispiel gemerkt, als die Pernille Harder jetzt zu uns kam, sie ist halt so unglaublich professionell und ja, ist da einfach hinterher, das heißt mit Regeneration auf dem Platz, dieses okay, ich nehme das Training wie Spiel an und jeder Torschuss ist wichtig und Einsatz zu jeder Sekunde. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so das Trainingstier, aber von ihr konnte ich so unglaublich viel lernen und es ist halt was mega schön ist, so. Und vielleicht nimmt man auch so ein bisschen dieses Bayern, mir ist an mir, das wird ja manchmal so ein bisschen, ja, es kann überheblich wirken, was es, glaube ich, nicht ist. Aber ja, ich glaube, daran sieht man sich auch schnell wieder. Aber ja, nur mit positiven Werten.
Was würdest du, wenn du jetzt mal auf die Clara von 2020 guckst, die da gerade frisch rübergegangen ist, was für ein Mensch jetzt, wo du deutlich erwachsener und nochmal größer so bist, so, was für ein Mensch siehst du da?
Ja, auf jeden Fall offener. Mhm. Ich muss sagen, das letzte Jahr hat mir auch nochmal so ein bisschen an, was heißt Selbstbewusstsein, aber ja, so ein bisschen eine Art und Weise gegeben, so hey, ich kann auch anderen was mitgeben. Mhm. Das muss ich sagen, das hat mich jetzt die sechs Jahre schon ja, weiterentwickelt. Mhm. Und ich merke eben, dass ich eine gute Kombination aus dieser Leichtigkeit und trotzdem diesen, okay, ich weiß, was ich will, entwickeln konnte.
Okay. Jetzt lief ja gerade eben diese Saison auch wirklich überragend gut. So, dass ihr seid Meisterin geworden mit großem, großem Abstand. Ihr habt kein einziges Spiel verloren, hatte zwei Unentschieden. Ihr seid in der Champions League ins Halbfinale gekommen. Wie ist so der Vibe bei euch in der Mannschaft? Weil ich meine, das war schon sehr besonders jetzt.
Ja, extrem gut. Ich glaube, wir sind eine sehr, sehr lebendige oder lebhafte Mannschaft. Wir lieben es zu feiern. Das haben wir die letzten Wochen jetzt auch ein, zweimal gemacht. Schön. Also gehört dazu, ist ja unglaublich wichtig, weil du steckst da Arbeit rein, du steckst da Stunden rein. Mhm. Ja, Schweiß, Tränen, alles Mögliche ist da drin. Mhm. Wenn ich jetzt an die Niederlage in Barcelona denke, 6-0 war es, 6-1. Also da sitzt du zusammen und denkst dir so, oh Gott, was wird das? Mhm. Und jetzt im Nachhinein, ich sag's immer gerne, man muss so ein bisschen den Moment leben. Mhm. Und das kann unsere Mannschaft sehr, sehr gut. Wir sind kritisch, aber wir feiern auch gerne und leben das aus. Voll schön. Deswegen, der Vibe ist unglaublich. Und du weißt trotzdem, wir glauben alle daran, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr drin ist.
Ich finde, man merkt es auch wahnsinnig, wenn man bei euch im Stadion ist, weil es einfach so eine positive Energie ist. Und ganz oft bei Männerfußball so hast du halt dieses, selbst meine Mannschaft, wenn ich für sie brenne und sie spielen aber scheiße, dann haut man so drauf. Mhm. Und also gut, ihr gebt wenig Anlass, ihr habt nicht scheiße gespielt. Aber trotzdem ist es eher so, wenn ihr in Rückstand geratet, dann ist viel mehr aus den Kurven und von den Rängen so ein, okay, let's go und jetzt erst recht und wir glauben an euch bis zum Schlusspfiff. So, wie wirkt das? Ich kenne es nur von den Rängen, wie wirkt das auf dem Feld? Also gerade bei diesen großen Spielen in der Allianz Arena.
Ja, genau so. Und ich glaube, dass wir auch Charaktere haben, wie zum Beispiel Kapitänin Glodis hier. Mhm. Unglaubliche Leaderin. Also von ihr habe ich auch was mitgenommen. Die ist immer positiv. Und selbst wenn es mal nicht klappt, die pusht einen. Die sieht die nächste Aktion. Und das, muss ich sagen, das hat sie in die Mannschaft gebracht. Und das ist, was uns auch so stark macht in der Hinsicht, wenn wir mal hinten liegen, wir glauben dran und wir helfen uns und wir bestärken uns, indem wir sagen, wir gewinnen noch. Ich muss immer an dieses Arsenal-Spiel in der Allianz Arena denken. Ja. Ich glaube, das war sinnbildlich dafür, dass man sagt, das lief alles in der ersten Halbzeit scheiße und wir waren nicht gut und ein Stück weit wieder ängstlich und von dem großen Gegner überrennen lassen. Keine Ahnung, kann man in jegliche Schublade stecken, aber wir saßen in der Halbzeit und waren so, das ist noch nicht vorbei. Ja. Und wir haben uns gepusht, wir haben eine Lösung gesucht mit dem Trainerteam, wir haben uns bestärkt, gegenseitig geholfen, einfach zu sagen, hey, guck mal, du kannst das machen, ich mach das, dies, das. Und dann gewinnst du das einfach 3-2. Ja, diese Comeback-Stärke, das ist schon sehr, sehr gut.
Richtig stark. Das ist ja auch so krass in dieser ganzen Experience bei euch an den Spielen, das ist auch deutlich familiärer so. Und man sieht dann echt so die Kids, die dann unten an diesen Zäunen wie so fünfstöckig aufeinander gestapelt sind. Ja. Und gerade die kleinen Mädels da mit ihren leuchtend großen Augen. Du läufst jetzt safe nicht den ganzen Tag rum und denkst dir so, ja, ich bin schon Vorbild, bin schon krass, so, das ist safe nicht. Aber es muss doch schon was mit dir machen, wenn du dir so denkst, so wie du früher auf manche Spielerinnen und Fußballerinnen geschaut hast. So, das bist du jetzt halt für die.
Ja. Eigentlich sollte ich, ja, aber man nimmt es manchmal gar nicht so wahr, weil man nimmt sich die Zeit für die Fans, aber man sieht sich auf Augenhöhe. Also das ist ja nicht so, dass natürlich man weiß, sie wollen natürlich irgendwie auch Fußballprofi werden, dies, das, aber ja, also wir sind uns auch bewusst, dass wir Vorbilder sind und wir wollen diese Rollen auch super füllen, aber ich glaube, in dem Moment, wenn wir uns die Zeit für die Fans nehmen, dann geben die uns was und wir geben denen was. Mhm. Und das ist so diese Nahbarkeit, die man, glaube ich, so wahrnimmt, wenn man im Stadion ja. ist. Und das ist nichts, was jetzt irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet, sondern alles zwischenmenschlich so top. Und ich habe da echt so coole Erlebnisse. Jetzt zum Beispiel dieses Lama, das ist ja jetzt neu. Das habe ich ja von einem Fan geschenkt bekommen. Also das ist eine random Geschichte. Ja. Beim Pokalfinale war ich bei den Fans. Ja. Und dann gibt mir so ein kleiner Junge halt einen Turnbeutel in die Hand. Und ich so, ja, aber was ist da drin? Was soll ich mit dem machen? Ja, das hat er übrig, das braucht er nicht. Und ich war so, well, okay, und was mache ich jetzt damit? Da habe ich den einfach mitgenommen und habe mir nichts dabei gedacht, habe halt die anderen Fans noch fertig gemacht. Dann war ich in der Kabine und dann war ich so, was ist eigentlich in diesem Turnbeutel drin? Und dann war jetzt dieses Lama drin, das wir dann da mit zum Feiern hatten. Und es ist so cool. Dann war noch ein Brief dabei von dem Fan.
Ach, wie schön. Und
hab dem jetzt ein Trikot zugeschickt. Also es ist irgendwie, das macht es irgendwie ganz cool.
Ist das, boah, wirklich, also da gibt's noch mal ein fettes Servus an dich aus der kompletten Marketingabteilung und so. Dieser Junge wird nie wieder einem anderen Verein wieder umdrücken können.
Ja, crazy. Alles cool. Ja, aber das sind so, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, man kann nicht jedem Fan alles gerecht machen, keine Frage. Aber das sind so Momente, da müssen wir schmunzeln, da müssen wir lachen. Es gibt einem ein gutes Gefühl und den anderen auch. Und ja, ich finde, das macht es manchmal einfach aus.
Geil, der kleine Junge hat euch zu eurer Version des Kakadus verholfen.
Voll, voll. Also von den Fans.
Wie war das? Das ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich stelle mir das schon übertrieben krass vor, wenn man in dieser Vorbildsrolle und auch gegenüber Kids denkt. Du hast ja dieses Buch mitgemacht, als der Verlag auf dich zugekommen ist. Es gibt nur für euch zu Hause, es gibt ein Buch von dir, das heißt Sportstars erzählen meinen Weg zur Fußballnationalspielerin. Mhm. Und da ist so einfach so ein Print von dir, aber wie so als Comicfigur vorne drauf. Ist es nicht voll surreal? Ich meine, du bist 25, du hast jetzt keine Karriere von 20 Jahren, auf die du zurückschaust.
Ja, also ich glaube, es ist auch was man schwierig realisieren kann, aber worauf man extrem stolz ist oder ich extrem stolz bin, weil ich wieder das Gefühl habe, damit der jungen Generation was geben zu können. Also ich glaube, wenn es jetzt eine Biografie gewesen wäre, dann ist das auch was extrem Schönes und da können viele Leute von profitieren. Aber einfach diesen Kids, die anfangen zu lesen, irgendwie eine Geschichte mitzugeben, woran sie sich irgendwie so ein bisschen verbinden können oder den gleichen Weg gehen können, hätte mir als Kind extrem viel gegeben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Ziel dahinter gewesen, einfach die junge Generation zum Fußball, zum Sport zu animieren, zu zeigen, was man erreichen kann und da was mitzugeben.
Hammer. Lass uns ein bisschen über die Champions League-Saison, weil du jetzt auch schon über Arsenal und so gesprochen hast, quatschen. Weil gerade Viertelfinale Man U, da ist dann wieder so eine Lea Schüller auf einmal, mit der man, ihr habt 5 Jahre zusammengezockt, ihr seid voll gut miteinander. Sie ist dann rüber auf die Insel gegangen und du hattest jetzt ja, sage ich jetzt mal, die blöd gesagt komfortable Position, dass du nicht spielen konntest, weil du verletzt warst, aber du bist ja trotzdem, also das ist eine Freundin von dir, die spielt jetzt für den bösen Verein, den man gerade nicht mögen darf und trotzdem musst du ja dann, bist du da doch an der Seitenlinie und musst doch irgendwie so eine Empathie haben, dass du denkst, so Mann, ich will nicht, dass ihr gewinnt, aber wenn du eine Aktion hast, will ich dir ja auch eine gute, also das zerreißt doch, das reißt doch voll in einem, oder?
Ja, ich glaube, das sind so Momente, wo man vor und nach dem Spiel drüber nachdenkt, wo man irgendwie auch drüber redet und so. Tatsächlich im Spiel selbst bist du ja total im Tunnel. Also ich war auf der Tribüne, aber im Normalfall denkst du da nicht drüber nach, sondern willst einfach gewinnen. Was ganz lustig war, ist, dass wir wirklich im Winter noch sie verabschiedet haben und waren so, ja, vielleicht treffen wir wirklich noch aufeinander und ist ja immer so, ne? Ja. Also
muss dann auch so kommen,
wenn du es beschreist, dann passiert das auch. Aber in dem Fall, ich habe ultra gern mit ihr zusammengespielt. Ja. Also Lea ist eine klasse Kickerin. Einfach, ich würde schon sagen, so eine Boxstürmerin einfach. Also ich weiß aus den vergangenen Tagen, ich kann egal wie den Ball reinbringen und sie verwertet den. Und das ist macht es für mich relativ einfach und sie kriegt ihre Tore Also ich habe schon extrem gerne mit ihr zusammengespielt.
Das ist überragend. So in dem Fall, dann kann man so eine Lösung finden, so sie darf ein Tor schießen, muss aber dann abseits sein. So, dann habt ihr keins bekommen. Ja. Und,
nee. Ging ja gut aus.
Ja, voll.
Also am Ende, wir sind weitergekommen.
Ja.
Aber sie hat wieder Allianz Arena gespielt und wir haben sie wieder getroffen, also es war ganz
voll
cool.
Schön. Das sieht man auch im Blog, so da merkt man richtig, wie die Emotionen da hochkommen, das ist voll schön. Nur weil wir gerade über die Verletzung auch gesprochen haben, das ist ja so ein bisschen weird, weil normalerweise, wenn wir das halt im Stadion oder im Fernsehen mitbekommen, also dann sich jemand verletzt, man sieht es ja einfach, man sieht den Kontakt und so, in deinem Fall war es aber halt im Training.
Mhm.
So Muskelverletzung, Wade, nimm uns vielleicht nochmal ganz kurz mit rein, nur dass wir wissen und auch die Hardcore-Ultra-Bühl-Fans, so was ist da eigentlich passiert?
Unspektakulär tatsächlich. Also ich habe tatsächlich nur so einen Klatschpass gespielt und dann hatte ich das Gefühl, ich glaube, ich habe den Fuß falsch aufgesetzt oder da war schon Spannung davor, da keine Ahnung, das weißt du ja dann am Ende nie genau. Ja. Hatte ich das Gefühl, dass so ein Luftballon in meiner Wade geplatzt ist. Also es war schon heftig. Ich konnte dann 2 Tage nicht gehen.
Nice.
Und dann wusste ich schon so, das wird jetzt nicht in 2 Wochen wieder gut sein. Und dann hatte ich ja Muskelbündelriss mit Zähne, also relativ heftig. Aber ich glaube, bei mir ist es auch so, sobald ich weiß, wie lange es geht, schaue ich nach vorne. Natürlich, die ersten 2 Tage waren echt sehr mies. Vor allem vom Zeitpunkt her einfach jetzt dann irgendwie diese Champions-League-Spiele, die anstanden. Viele Ligaspiele, aber ich wusste, okay, mit der Diagnose und mit der Ausfallzeit Champions League Halbfinale könnte ich schaffen. Und dann war es ganz cool, dass der Trainer halt auch, glaube dann in den Tagen danach zu mir kommen war, so, okay, wir kommen für dich quasi ins Champions League Halbfinale und du musst dann aber wieder fit sein. Und sowas motiviert einen schon extrem. Also da geht es dann einfach um das Zwischenmenschliche, das Gefühl zu haben, okay, wir haben alle das gleiche Ziel, so schnell wie möglich wieder fit zu sein. Und ist ja perfekt aufgegangen.
Ja. Kommt man sich da nicht übelst blöd vor, wenn es dann auch noch im Training passiert und nicht mal in so einem spektakulären Zweikampf, dass man sagt, ja, aber du konntest gerade noch so den Pass in die Mitte anbringen oder so, sondern es ist einfach so Klatschpass und ja, ciao.
Ja, vor allem die meisten haben so gedacht so, hey, was ist denn da los? Ja. Und ich setze mich so hin und ich sage so, nee, da geht jetzt gar nichts mehr. Und die so, ja, aber was hast du denn gemacht? Ich so, ja, eigentlich nicht viel. Und ja, das ist echt ein mieses Gefühl tatsächlich, weil solche Verletzungen eigentlich auch im Vollsprint passieren und nicht irgendwie bei dem Klatschpass. Aber ja, am Ende kannst du es nicht ändern. Ich habe mir da jetzt auch wenig Gedanken drüber gemacht, sondern relativ schnell nach vorne geguckt. Ja, es war ein blöder Zeitpunkt, vor allem, weil ich das Gefühl hatte, ich war echt sehr im Flow. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich glaube, der Flow ist immer noch da und das ist ganz gut.
Fall. So, deine Kolleginnen haben ja absolut weiter rasiert. So, das war ja krass. Ist das aber nicht bei so einer Verletzung jetzt so, du kannst natürlich nicht spielen, aber du bist jetzt auch nicht wie Serge Gnabry da vor ein paar Wochen irgendwie, dass du komplett invalide im Rollstuhl rumgefahren werden musst. Ist es nicht extrem hart, dann da auf der Tribüne zu sitzen? Weil ich meine, du hast jetzt schon gesagt, du hast dich recht schnell damit abgefunden. Aber wenn man sich so denkt, ich kann ja eigentlich laufen, aber halt nicht rennen oder halt irgendwie dribbeln, dass man sich so denkt, so Mann, ich, also fast wie so ein kleines Kind, das sich so denkt, ich will jetzt aber, lass mich hier rüber,
Mann. Da gab es viele Momente. Ja. Vor allem bei Muskelverletzungen ist es so ein bisschen knifflig, weil du früher ein gutes Gefühl hast, anstatt du machen darfst. Also ich hatte dann nach 5 Tagen das Gefühl, ich könnte jetzt eigentlich schon wieder joggen. Und dann guckt der Reha-Trainer dich an und sagt so, da warten wir jetzt mal noch 1,5 Wochen. Und ich so, aber ich könnte ja schon wieder joggen. Und dann machst du so 3 schnelle Schritte hintereinander und denkst dir so, guck.
Ja,
aber das ist halt einfach Geduld dann.
Mhm.
Also ich habe schon am Anfang von der Reha gemerkt, okay, es wird eine Reha auch für den Kopf, einfach dieses mentale Durchhalten. Und dann kannst du ja nach 3 Tagen wieder Fahrrad fahren. Ja, dann musst du halt deine Fahrradintervalle da machen, aber darfst halt nicht joggen.
Mhm.
So, und das ist halt so ein bisschen dann das Nervige. Dann gibt's aber natürlich auch Momente, wo du warst so, boah, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen, was heißt knapp, aber wir sind ja dann relativ zügig durch die Reha durch, um eben das Halbfinale zu schaffen. Deswegen war das schon alles Tag Tag für Tag und sehr, sehr genau geplant. Aber es ging gut, der Wade geht's gut und ja, viel dazugelernt, würde ich sagen.
Voll gut. Es hat ja auch wieder geklappt. Halbfinale konntest du wieder spielen. Da gab es Richtung Ende hin, also erstmal, das war ein super krasses Spiel, weil ihr seid eine überragende Mannschaft, aber Barcelona halt auch. Und ich, man hat richtig bei den Fans gemerkt, so, yo, mit dem 1:1 hätten wir jetzt nicht unbedingt gerechnet, so, sondern voll krass, wie sie dagegen gehalten haben. Aber gerade als ihr dann, es lag so fast so ein 2:1 von euch in der Luft. Und dann war halt diese Situation mit Franzi Kett, wo auch das Stadion völlig ausgeflippt ist, wo alle ausgeflippt sind. Dieser Zweikampf mit ihrer Gegenspielerin, die hatte auch sehr lange Haare. Sie hat sie formell an den Haaren gezogen, ist dann mit Rot vom Platz geflogen, ist regelauslegungstechnisch ja richtig, trotzdem völlige Scheiße, weil man halt sieht, dass, also sag ich, jetzt musst du ja gar nicht sagen, weil man halt sieht, es war keine Absicht, sondern halt so im Eifer des Gefechts. Wie hast du die Situation, hast du das gesehen, hast du es irgendwie mitbekommen, weil es war ja eigentlich nicht auf deiner Seite?
Ja genau, also ich saß ja schon auf der Bank tatsächlich und es war direkt an der Bank. Trotzdem nimmst du es in dem Moment ja auch nicht richtig wahr oder wie es war. Es war dann sehr viel Aufruhr, verständlicherweise, weil, glaube ich, keiner so wirklich wusste, was jetzt passiert, was der Fall war, woran jetzt genau gezogen worden ist oder was passiert ist. Deswegen, ja, schwer einzuschätzen, aber extrem bitter dann in dem Moment für uns, die rote Karte und dann natürlich, ich würde sogar sagen, noch größerer Verlust einfach im Rückspiel.
Sonst ist immer diese Auslegungssache und Trennschärfe und dann ist wie bei so einem Handelfmeter. Ja. Also ja, war das jetzt Absicht? War es die Oberflächen künstliche Vergrößerung und so? Also das, ich habe das noch nie gesehen, dass so viele Leute. Also auch der Coach ist ja auch völlig aus dem Sessel gefahren.
Ja, wir haben auch gesagt, also krass, dass er auch noch rot kriegt. Natürlich die Art und Weise, wie er dahin springt, ist jetzt nicht vorbildlich, aber wir haben gesagt, der kann keine bösen Wörter. Also was soll der gesagt haben? Ja. Aber es ging dann einfach, glaube ich, um den Impuls, den er quasi hatte.
Wie ist José Bacala da drauf? Weil er war ja dann fürs Rückspiel auch gesperrt. Wie ist er bei euch dann davor nochmal im Hotel oder so? Ihr habt ja trotzdem nochmal so ein finales Meeting dann gehabt in Barcelona. Wie hat er euch da nochmal aufs Rückspiel eingeschworen?
Ja, also grundsätzlich hat er diese Thematik um sich herum jetzt gar nicht größer gemacht, wie sie ist, was sich extrem gut finde. Also er hat sich da zurückgenommen, hat einfach volles Vertrauen an die Co-Trainer ausgesprochen und natürlich die Meetings im Hotel und alles hat er noch selbst gehalten. Der Rest durfte er dann nicht mehr oder war nicht beim Team. Trotzdem hatte man das Gefühl, er durfte ja auch oben beim Analysten sitzen, dass er dabei ist. Also er hat ja auch das Spiel geguckt, dies, das und ja, deswegen, also das hat schon ganz gut geklappt, auch wenn er natürlich jetzt nicht an der Seitenlinie stand.
Wie ist er denn sonst so als Typ drauf? Weil ich meine, er ist jetzt auch erst seit einer Saison bei euch. Er erinnert mich immer so ein bisschen, aber vielleicht liegt es halt auch an diesem Englisch-Spanischen, so ein bisschen an Pep Guardiola, so von der Art her, aber auch von der Spielweise, so dieses sehr dominante Ballbesitz, hohes Pressing, aber auch relativ flexibel im Rotieren und so. Also ich glaube, es hat er auch einfach mal gesagt, dass er sich da ein bisschen was rausgezogen hat, aber auch von Jürgen Klopp und so. Was ist das für ein Typ?
Ja, also seine fußballerischen oder Trainerfähigkeiten sind in dem Sinne sehr, sehr gut. Also er weiß, welchen Fußball er spielen will. Schon auf Ballbesitz, aber trotzdem in den richtigen Momenten auch mit Zug nach vorne. Auch viel Risiko, was jetzt zum Beispiel mir natürlich auch zugute kommt, wenn ich das jetzt mit Alex Strauß vergleiche. Will José schon, dass ich öfter ins 1 gegen 1 bin, offensiver Spiel, da auch ja das Risiko nehmen, den Mut habe, was natürlich mir extrem zugute kommt. Aber er will natürlich trotzdem diesen Ballbesitz, dieses Spanische, aber dann im richtigen Moment eben die Lücke zu finden, den Gegner zurechtzulegen und dann zuzuschlagen. Also ein Spielstil, den ich extrem gut finde, wo wir auch die Spielertypen für haben. Und ja, zwischenmenschlich auch einfach ja ein ganz, ganz angenehmer Geselle. Man kann immer mit ihm quatschen und deswegen macht es das eigentlich relativ einfach alles.
Wie seid ihr in Barcelona dann in dieses Spiel reingegangen? Weil ich finde, nach einem 1:1 Hinspiel kannst du da schon wirklich mit breiter Brust auftauchen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, Camp Nou, das ist so eines dieser Stadien, das hat man früher dann immer irgendwie bei FIFA so mit ausgesucht, was ja, also das hat ja schon auch eine Wirkung auf einen.
Ja, also grundsätzlich von der Stimmung her, von der Anspannung her war es ganz gut. Mhm. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Mannschaft extrem nervös ist oder angespannt ist, sondern wir da einen guten Mix hatten. Ja, in der ersten Halbzeit hast du schon gemerkt, was Barcelona einfach auch für Fähigkeiten hat.
Krass.
Ist ja klar, Barcelona wusste, sie müssen was verändern in ihrem Spiel. Wir sind unserem Plan relativ gleich geblieben. Mhm. Und ja, deswegen unglaublich bitter, dass du, glaube ich, 2-0 oder so zur Halbzeit hinten liegst. Trotzdem waren wir in der Halbzeit da und waren so, wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren, also jetzt erst recht nicht. Dann kriegst du ein drittes direkt nach der Halbzeit, ist irgendwie so dann ein großer Downer gewesen. Aber hinten raus würde ich sagen, ein attraktives Spiel mit viel Spannung. Sag mal, wenn alles perfekt läuft, kannst du da noch in die Verlängerung gehen. Aber das ist dann so, ja, die stehen auch zweimal alleine vor unserem Tor, schießen daneben. Wir treffen die Latte und haben noch ein, zwei Distanzschüsse. Also
es sind so Kleinigkeiten, da kannst du am Ende mal sagen, so, das hätte halt auch ganz anders ausgehen können. So.
Genau.
Das ist, wo ich mir aber denke, so richtig entglitten ist euch dieses Spiel ja überhaupt nicht. Aber es waren, ich glaube, 3 von 4 Toren waren schon immer so dieses gleiche Muster, so sehr tief gelaufen, Halbraum, Flanke rein und dann stand da halt immer eine, die entweder mit dem Kopf oder mit dem Fuß, erster Kontakt, bam, direkt drauf. So, ist sowas einfach, weil sie auch ein krasses Tempo haben, so fast nicht zu verteidigen? Oder ist, ich frage mich einfach so, wenn es immer der gleiche Hebel ist, so, warum kriegt man das nicht entzerrt? Aber das ist jetzt auch voll vielleicht eine dumme Frage von jemandem, der Fußball nur guckt und nicht selber spielt.
Ja, ich glaube, dass Barcelona, die hatten kein Spiel unter der Woche. Die haben sich einfach 7 Tage auf dieses Spiel vorbereitet.
Ah, okay. So,
ich glaube, die haben sich das Spiel angeguckt und wussten, wir stehen relativ tief und kompakt. Durchspielen durch die Reihen wird extrem schwer. Also, frühe Flanken, gutes Einlaufverhalten. Ich glaube, die haben das einfach, ich würde jetzt mal die vage Vermutung aufstellen, 3-mal in der Woche trainiert. Und das hast du gesehen. Und dann noch die Qualität dazu.
Ja, klar.
Also, unglaublich.
Paiva weiß schon, was sie machen.
Ja, also, schon und ganz Hansen gut. Weiß auch, wie sie flanken safe, muss. So. Ja, und deswegen muss in so einem Spiel, in unserem Fall, einfach alles perfekt laufen. Und dadurch, dass sie das ja in der ersten Halbzeit direkt schon machen, kannst du es nicht anpassen, weil du wirst ja gerade überrollt, dann bist du erstmal damit beschäftigt, das hinzukriegen. dann kannst du ja jetzt ja nicht einfach wie beim Basketball so eine Pause-Ding drücken. Das gibt's noch nicht. Wird bestimmt kommen. Aber
ja, okay, dann lass einfach abschreiben. So nächstes Jahr überrollt ihr sie dann einfach, weil ihr dann einfach 7 Tage spielfrei habt. Finale hast du geguckt?
Finale habe ich geguckt, ja.
Wie nimmt man das mit der deutschen Brille aus deiner Sicht wahr? Weil bei Barcelona gibt es halt für uns nicht so viel zu holen, weil halt keine Deutsche da spielt. Wiederum bei Olympique Lyon ist halt Jule Brandt so, das ist ja auch jemand, ich kenne sie nicht, aber das ist einfach ein Mensch, so wirkt sie zumindest, der du ja alles gönnst, wo du so sagst, so ey Mann, ich auch wenn ich keine Ahnung von Olympique Lyon habe oder keine Verbindung, ich will, dass sie gewinnen. So, ihr seid jetzt auch noch befreundet, ihr kennt euch aus der Nationalmannschaft, ist das fast wie so ein zweites Verlieren, wenn die dann. Also wenn man selber verloren hat gegen Barca und dann drückt man Jule noch die Daumen und dann wird's auch nichts?
Ja, schon. Also ich hatte ihr auch am Morgen geschrieben, ich war so, das packt ihr, ich drück die Daumen und ich hätte mich so extrem für sie gefreut. Ja. Erste Halbzeit hatten sie ja auch ihre Chancen, die waren da, die haben Barcelona extrem hoch gepresst, dadurch haben die viele Fehler gemacht. Muss halt einer rein, ne? Auf dem Niveau. Ja, kriegst du halt nicht viele Chancen, muss einer rein. Trotzdem, die du hast, du schießt sie ja nicht bewusst daneben. Also, das ist ja immer so ein bisschen, ja, die musst du dann machen. Ja, du willst sie ja machen. Es ist jetzt nicht so, dass du dich jetzt nicht anstrengst oder so. Dann haben sie ja natürlich das Tor, das aberkannt wird. Ich glaube, wenn das fällt für Lyon, dann geht das Spiel ganz anders aus. So. Aber klar, du lässt Barcelona am Leben und hinten raus sind sie halt einfach eiskalt.
Oh Mann, das reißt ihr dann einfach nächstes Jahr bei der WM wieder raus. Dann holt ihr da was. Sprechen wir auch noch gleich drüber. Lass uns davor nochmal ganz kurz zu euch auf die Bayern schauen, weil ihr wirklich so krank dominiert habt, so einfach 16 Punkte Vorsprung. Ich weiß nicht, ob es das sonst.
Oh Gott, echt?
Ja,
krass.
Ja.
Okay.
Ja.
Gut.
Doch, ist schon relativ eindeutig, sage ich mal. Aber das ist halt auch so ein Punkt, so, ihr habt, wart halt völlig ungeschlagen. Und eigentlich hat die Frauenbundesliga ja sehr immer davon profitiert, auch wenn ihr jetzt immer wieder Meisterin wurde, dass es schon mehr Spannung gab als bei den Herren zum Beispiel. So. Mhm. Und ich habe jetzt schon auch viel gelesen und mitbekommen, so von wegen und immer mit dem Hintergrund euch völlig gegönnt, aber dass so Fans zu sagen, so, oh Mann, jetzt ist es genau wie bei den Männern. Jetzt sind es immer nur noch die Bayern, die gewinnen, die Bayern, die gewinnen. Ist das was, was du irgendwie verstehen kannst, weil man halt so eine Kompetitivität immer gut findet oder wo du so mir sein mir und mir gewinnen immer willst, dass du sagst, nee, ist mir völlig wurscht. Also nicht, dass du schlechter spielen solltest oder so, nee. Aber einfach, dass du checkst, so, ja, okay, verstehe ich schon, dass es für den Wettbewerb manche Leute nervt.
Ich kann es schon verstehen. Ja, wenn man selbst die Bundesliga schaut, dann will man die Spannung haben. Davon lebt es ja auch alles. Mhm. Andererseits, in dem Fall nehme ich es gerne.
Ja, klar,
nein, aber wir wissen ja auch, was dahinter steckt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns das wünschen und deswegen gewinnen wir am Wochenende, sondern unser Trainingsniveau ist hoch. Wir arbeiten an Details, wir setzen uns dahin, haben Videoanalyse, dies, das. Mhm. Und versuchen es zu perfektionieren, alles. Und dann ist der Output der perfekte, weil wir merken, okay, wir gehen unseren Weg weiter. Natürlich wird der Abstand in der Liga vielleicht größer, aber international wird der kleiner. Und das hast du diese Saison gemerkt. Mhm. Und dann können wir ja nur sagen, wir sind auf dem richtigen Weg.
Safe.
Egal, was jetzt die anderen sagen.
Ja. Was ich voll spannend fand, als Linda hier war, hat sie mich auf den Punkt gebracht, der mir gar nicht so klar war, nämlich wie unfassbar groß die Ressourcen, weil du jetzt auch hohes Trainingsniveau gesagt hast, zwischen den Frauen-Bundesliga-Vereinen sind. Weil natürlich in der FC Bayern München ganz anderes Geld, andere Mittel, andere Trainingsstätten haben kann, als eine SGS Essen, die jetzt abgestiegen ist. Wo ich mir jetzt persönlich auch denke, zum Beispiel mit Wolfsburg, die jetzt auch raus, also die Herren sind abgestiegen, das heißt weniger Geld aus TV-Rechten für den ganzen Verein auch. Das heißt, auch da wird dann eher das Portemonnaie enger als wieder weiter für alle Ebenen des Vereins, auch den Frauenfußball. Das ist eure größte Konkurrenz wiederum. Ist das dann irgendwas, wo man sich dann denkt, so, okay, die Wolfsburgerinnen, eigentlich gut, dass der größte Konkurrent, der noch da ist, so ein bisschen mit geschwächt wird? Oder wo man sich denkt, eigentlich ist es scheiße für den ganzen Frauenfußball, weil eigentlich sollte ja eben, also ihr seid so der Leuchtturm, wie es sein sollte, weil Geld da ist und die anderen sollten euch ja euch annähern und nicht weiter weggehen.
Ja, also grundsätzlich für den Frauenfußball in Deutschland natürlich nicht gut, dass jetzt Wolfsburg abgestiegen ist bei den Herren, weil wir auch wissen, okay, man ist an den Männerverein oder an die Männerabteilung einfach angewiesen. Und wir wollen in Deutschland eine kompetitive Liga haben, wir wollen gute Spielerinnen haben, im Bestfall aus dem Ausland akquirieren in die deutsche Liga, damit die Stadien sich füllen, damit die Spiele attraktiver werden, mehr Spannung in der Liga, dass man ja das alles eben hat. Ich glaube, in England sieht man die Entwicklung einfach. Natürlich, ich glaube, die pulvern noch mal mehr Geld rein.
Ja,
da muss man in Deutschland vielleicht auch Verständnis haben, dass es von heute auf morgen nicht geht. Trotzdem will man diese positive Entwicklung sehen, spüren und einfach wissen, dass sie stattfindet. Das gibt einem ja schon ein gutes Gefühl. Man muss ja jetzt nicht sagen, okay, man pulvert da jetzt Millionen oder Milliarden von Euro rein, schießt mich tot, aber man will einfach wissen, dass man, dass es sich weiterentwickelt und nicht stagniert.
Ja.
So. Und natürlich braucht es dafür Vereine, die einfach ja, Ressourcen vergrößern, die sich breiter aufstellen, die bessere Trainingsbedingungen holen, weil das zieht auch schon Spielerinnen an. Also wenn man sich in England umschaut und sieht, die sind halt auf dem alten Trainingsgelände der Männer und haben da ihren eigenen Komplex. Da sagst du als Spielerin, boah, geil, da kann ich mich weiterentwickeln, da kann ich professioneller werden, dies, das. Das zieht. Und das müssen wir in Deutschland schaffen. Wir müssen irgendeinen Anreiz schaffen, was die anderen Ligen nicht haben, damit die Spielerinnen nach Deutschland kommen.
Ja.
Und wenn es nicht das Geld ist, dann halt was anderes.
Voll. Also ich wollte jetzt auch gar nicht, dass es so klingt, als hättet ihr euch das mit den Bayern nicht absolut verdient oder so, weil ich meine, das steht ja, die sportliche Leistung steht ja immer vor allem, aber es ist natürlich schon was, wo man sich so denkt, so ja, okay, irgendwie braucht man, genau wie du gesagt hast, diese Pull-Faktoren, dass man eben zeigt, wir können es voll, ihr habt absolut reüssiert und habt das auch anständig gefeiert. Da gibt es ja einmal immer, das will ich jetzt auch mal wissen, so, es gibt einmal die Meisterfeier, die ja so einen sehr krasses Protokoll hat, so sage ich jetzt mal. Und dann gibt's ja die Meisterparty eigentlich immer noch am Tag davor. Mhm. Also das ist dann das, wo ihr immer mit relativ großen Sonnenbrillen dann auftaucht, aus gutem Grund am Tag danach. Dieses Jahr war es ja aber ein bisschen weird. Ich glaube, letztes Jahr war es noch alles zusammen, ne? Ihr musstet ja noch am Tag der Männermeisterfeier auf dem Marienplatz, musstet ihr ja noch in Hamburg gegen Hamburg am letzten Spieltag noch ran. Wart ihr bei der Meisterparty am Abend davor dann überhaupt hier und am Start und konntet mit denen alle mitfeiern und seid dann nach Hamburg, oder wie habt ihr das gemacht?
Nee, tatsächlich war das dieses Jahr alles separat. Also die waren auf dem Balkon, hatten, glaube ich, am Abend vorher ihre Party dann auf dem Balkon. Aber ja,
da wart ihr
wir
schon
waren
in
noch in Hamburg.
Okay.
Ja, wir sind von Köln direkt nach Hamburg tatsächlich.
Ach, ihr wart gar nicht
in München. Ja, und dann kamen wir Sonntagabend von Hamburg und Montag waren wir auf dem Balkon.
Genau.
Wo ja auch ein paar Fans da waren, wo ich sag, waren wir sehr, sehr überrascht und mega positiv, dass 5000 Fans zum Marienplatz kommen und uns feiern. Das haben wir sehr, sehr wertgeschätzt.
Aber hattet ihr dann noch irgendwie so eine Meisterparty? Weil letztes Jahr habt ihr es
zusammen. Wir hatten dann nach dem Balkon noch so ein bisschen, einen Abend zum Ausklingen.
Einen Abend?
Ja,
okay, verstehe genau. Aber wie ist das? Weil ich meine, sowas ist ja dann immer in so sehr geschlossenen Räumen eigentlich, damit, das versteht man ja auch einfach, damit ihr eure Ruhe haben könnt. Könnt ihr denn, weil du jetzt vorhin auch nochmal meintest, so, ihr habt in den letzten Wochen das immer ausgiebig noch gefeiert, könnt ihr so auf ganz gechillt einfach in München losziehen, in eine Bar und in einen Club gehen? Oder ist es dann so, dass, okay, irgendeiner erkennt euch, dann ist das erste Handy da und können wir ein Foto machen, dann ist es ja immer wie so eine Kaskade, wie so Dominosteine, dann kommt der Nächste, dann denkt sich noch einer, ich kenne die gar nicht, aber die ist wohl bekannt und sonst was, wenn alle Fotos machen, sehr übertrieben nervig.
Ja, also bis vor ein paar Jahren war das gar nicht der Fall. Mhm. Jetzt vermehrt sich's natürlich. Also du musst Glück haben, dass du in eine Bar gehst, wo dich keiner kennt, weil wie du schon sagst, wenn dann einer anfängt, dann werden die anderen neugierig.
Ja.
Und sie meinen dich dann erstmal nicht zu kennen, aber dadurch, dass es dann so offensichtlich ist, erinnert man sich dann manchmal an ein Gesicht und dann checken die anderen das auch und dann kann eben sowas losgehen. Aber grundsätzlich haben wir da schon noch unsere Privatsphäre.
Also ihr geht noch richtig so öffentlich raus zusammen als Bayern?
Können wir.
Das ist ja geil. Wir hatten Markus Babbel mal hier, der hat erzählt, das war natürlich vor der Ära mit Handys und allem, dass die hatten ein Spiel irgendwie auf auch gegen HSV und sind dann am gleichen Abend aber alle noch voll in Bayern-Trainingsklamotte auf die Reeperbahn und alle zum Feiern gegangen. Das hat sie
oder
nicht
du musst halt ganz offensichtlich gehen, ja.
Gibt's
dann hast du vielleicht auch deine Ruhe.
Gibt es da irgendwelche kuriosen Erlebnisse irgendwie aus dem, wenn ihr jetzt so oft unterwegs wart?
Nee, ich glaube dieses Mal tatsächlich nicht. Aber auch diesmal waren wir beide Male tatsächlich unter uns. Also da hatten wir unsere Räumlichkeiten. Aber wenn wir jetzt mal theoretisch so feiern gehen, dann kannst du trotzdem in einen Bar oder Club gehen. Ja.
Und das ist auch so dieser Vibe, dass ihr einfach extrem gerne auch so einfach Zeit miteinander verbringt, abseits des Trainingsgeländes, abseits der Spiele, das, was euch als Team so ausmacht?
Ja, immer noch. Also es ist immer noch genauso da, dass wir einfach gerne Zeit miteinander verbringen. Man trifft sich zum Kaffee, zum Spielen abends cool. oder zum Fußballschauen.
Boah, also, was ist das Lieblingsspiel? Was ist
Brandy Dog.
Brandy?
Jeder, oder?
Nee, kenn ich nicht. Was
ist das? Ach Quatsch, da mache ich jetzt mal einen Aufruf. Ja. Also Brandy Dog, am besten jeder kaufen. Kann man zu viert spielen, das ist das beste Spiel.
Lass mich raten, du hast es erfunden.
Nein.
Alle kaufen.
Nein, das ist ein offizielles Spiel.
Aber wie funktioniert das? Was ist das?
Es ist wie Mensch ärger dich nicht, nur mit Karten.
Okay.
Das ist mega. Und du spielst im Team. Also 2 gegen 2.
Okay. Stark. Okay, das werde ich mir mal reinziehen. an der Stelle, wir bekommen keine Kohle von denen. Eine Sache, das schieben wir jetzt noch kurz ein, das würde mich noch interessieren. Weil das checkt man, glaube ich, ganz oft nicht, weil man nimmt euch ja immer so völlig selbstverständlich, wenn ihr bei einem Verein seid, weil ja klar, klarer Spieler bei den Bayern und so. Aber de facto ist es ja so, dass auch ihr immer wieder Angebote bekommt und so und dann geht es wieder in die Vertragsverlängerung und einfach so dieses, fast wie bei, das kennen wahrscheinlich Selbstständige eher, dass sie sich so denken, okay, wie geht's weiter, wo geht's weiter, wie geht's am besten weiter, weil ich will ja auch Geld verdienen oder was ist am besten für meine Karriere. Wie, ich meine, du hast jetzt noch ein Jahr bei den Bayern auf jeden Fall fix. Wie viel Platz nimmt das im Kopf noch ein, neben Training und dem Daily Business, dass, ich meine, von vielen Anfragen wird niemals jemand was mitbekommen, weil die landen dann beim Berater oder bei wem auch immer und werden dann weitergeredet und dann sagst du halt ja, nein und fertig.
Ja, es gibt immer Phasen. Also, wenn du weißt, irgendwie dein Vertrag läuft aus oder es gibt eine Option, dann ist es schon immer das halbe Jahr oder bis ein halbes Jahr davor, wo du dir Gedanken machst. Es sind dann immer so, sagen wir mal, 4-6 Wochen, wo du einfach drüber nachdenkst. Also zumindest ist es bei mir so, dass du dann einfach so dich mal hinsetzt, Gedanken machst, so einen groben Plan machst. Was tut mir gut, was will ich machen, dies, das, was könnte als nächstes kommen. Aber sonst genieße ich es einfach, hier zu sein, weil ich mich ja bewusst dafür entschieden habe, in München zu sein und noch weiter hier zu bleiben. Und dann brauche ich das ja jetzt nicht tagtäglich hinterfragen. Und deswegen bin ich da so, es gibt immer Phasen, wo dann der Moment gekommen ist, wo man einfach nochmal schauen will, okay, passt es hier noch? Ja, geht's woanders hin? Was gibt's? Und dann trifft man dann eine Entscheidung. Mhm.
Und hast du gemerkt, weil zum Beispiel, weil wir jetzt über Lea Schüller gesprochen haben, Becky Knag ist auch rübergegangen, Sjoke Nüsken, ist das auch wie bei den männlichen Kollegen, dass man merkt, da kommt so ein Sog her irgendwie, weil halt auch anderes Geld auch in der Women's Super League da ist, so ein Sog quasi von der Insel?
Ja, ich glaube, dass sie in England schon einiges richtig machen. Sie haben super Bedingungen in den Vereinen, mit den Trainingsplätzen, mit den Ressourcen, die sie da reinpulvern. Eine attraktive Liga. Also ich glaube, die machen da oben schon einiges richtig. Trotzdem muss man für sich als Spielerin natürlich immer das Gesamtpaket einfach beachten. Was passiert privat? Wo fühlt man sich wohl? Wie geht's einem körperlich? Auf was ist man angewiesen? Auf was nicht? Kannst ja nicht einfach mal plump sagen, ich gehe jetzt einfach in einen anderen Verein und dann schauen wir mal, was da passiert. Weil am Ende, du willst ja trotzdem dort sein und du willst fit sein und du willst spielen, weil das kann ja auch in die andere Richtung gehen. Was ist, wenn du dich da verletzt, dann bist du nicht perfekt betreut, dann spielst du hier nicht, spielst du da nicht, dann bist du nicht glücklich, dann bist du noch im Ausland. Deswegen, ich glaube, da muss jede Spielerin für sich das Gesamtpaket so ein bisschen rausfinden. Und es darf sich verändern, aber halt zum richtigen Zeitpunkt.
Was ihr alle gemeinsam habt, also du, Lea, Rebecca, Silke und so, ihr seid, oder eigentlich auch die meisten bei den Bayern-Frauen, ganz viele von euch sind, zumindest von den Deutschen, schon sehr, sehr früh in diese U15, U17, U19 DFB-Kaderschmieden so mit reingekommen. Und was ich da so krass finde, ist, man merkt ja auch oft schon bei diesen ganz jungen Spielerinnen und Spielern, wie unfassbar professionell die so mittlerweile sind. Das hast du ja auch gesagt, merkst du auch beim Nachwuchs so, das ist echt krass. Du hast da Teenager vor dir, wo du dir denkst, so, ihr wirkt, als hättet ihr 20 Jahre Arbeitserfahrung auf dem Berufsmarkt irgendwie. Vielleicht kannst du uns nochmal, weil natürlich ist es immer ein riesiges Privileg und dessen seid ihr euch natürlich bewusst, aber vielleicht kannst du uns mal ein bisschen so einen Reality-Check geben, wie das tatsächlich aussieht, wenn man so früh in diese Strukturen reinkommt mit DFB und Jugendmannschaften und so, auf was man halt auch alles verzichten muss und was alles vielleicht nicht möglich ist, was ein ganz normaler Teenager ganz normal leben kann.
Ja, ich glaube, das Größte und auch so ein bisschen immer das Schwierigste sind so Feste, Familienfeiern, Urlaube, die man dann einfach nicht mitmachen kann, wo man nicht da sein kann. Das ist, glaube ich, das, wo wir Frauen jetzt am meisten mit strugglen. Ich glaube, ewig her, dass man als Familie im Urlaub war, aber die anderen waren, weil man halt ein Turnier hat oder man hat einen Lehrgang und wenn nicht, dann hat man Schule. Geburtstage sind meistens am Wochenende, wenn man ein Spiel am nächsten Tag hat, also gehst du da auch nur bis 9 hin oder bis 10. Das ist halt immer so ein bisschen das, was dann in dem Moment extrem schwer ist. Aber ja, jetzt zurückblickend weißt du, wofür du es gemacht hast. Aber ich glaube, das sind so ein bisschen, zum Beispiel bei mir war es, okay, ich war in der Schule, aber ich war ja nie wirklich da. Ich hatte meine Freunde, aber ich habe die halt auch nur in der Schule gesehen. Also vielleicht mal gelegentlich abends, wenn ich dann um 21 Uhr nach Hause gekommen bin, aber wer verabredet sich dann schon noch für eine Stunde? So. Ja, okay. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo man dann verpasst oder vermisst. Aber das Schöne ist, wenn du dann im Verein wie Freiburg bist, lernst du da ja auch deine Freunde kennen. Also ist ja dann mehr als nur deine Mitspielerin. Klar. Und das kompensiert ganz viel.
Du warst auch schon in der U20 eine krasse Leistungsträgerin. Ist dann bei diesem letzten Schritt, den ja auch viele nicht schaffen, war das schon absehbar, dass Martina Voss Tecklenburg sich dann bei dir melden würde? Oder war das dann schon nochmal eine große Überraschung für dich?
Also es war schon eine Überraschung, dass es noch vor der WM 2019 passiert. Mhm. Ich hatte jetzt gedacht, nach der WM ist ja meistens dann immer nach einem Großturnier ein Umbruch und da passiert dann viel, dann treten welche zurück, dann werden Plätze frei. Ich glaube, das war so ein bisschen das, was ich gedacht habe. Anfang des Jahres wurde dann so ein bisschen gemunkelt, ja, ich glaube, sie könnte dich einladen, dies, das. Und du bist dann schon so, oh, okay, mal schauen. Und dann durfte ich ja mit ins Wintertrainingslager nach Marbella und ich glaube, dass das die Monate oder Wochen danach ich ganz guten Fußball gespielt habe und deswegen ja auch noch den Sprung dann zur WM geschafft habe.
Wie war das da in Marbella, wenn du da auf einmal, also da sind ja auch wirklich noch so Größen dabei gewesen, so eine Babette Peter, eine Anja Mittag, die halt auch noch Welt- und Europameisterinnen gewesen sind, die du vielleicht schon als kleines Mädchen angeguckt und angehimmelt hast, so ist das nicht voll krass, wenn, also das sind ja einfach diese Riesennamen, die dem Frauenfußball in den letzten 20 Jahren auch nochmal so maßgeblich so einen Push mitgegeben haben.
Ja, surreal. Also, du weißt ja dann ein Stück weit, was auf dich zukommt. Dann denkst du dir so, oh Gott, ich weiß eigentlich gar nicht, was da passiert. Mhm. So richtig ins kalte Wasser geworfen. Und wenn ich es mit jetzt vergleiche, dann war man damals halt so ein Mäuschen und man war halt einfach da und man ist so mitgeschwommen und nur auf dem Zimmer und gewartet, bis halt der nächste Termin ansteht oder das Training und pünktlich zur Besprechung und zum Mittagessen. Und jetzt, wenn ich zum Lehrgang anreisen und du bist halt viel freier, du machst halt dein Ding und kannst es auch ein Stück weit mehr genießen. Mhm. Aber trotzdem will man natürlich diese ersten Momente damals auch nicht missen, weil das hat sowas Neues, sowas, was heißt Einschüchterndes, aber das hat ja auch ganz viel Vorfreude und Aufregung gehabt.
Waren die beiden dann auch so diese Grand Dames innerhalb des Teams, dass man so sagt, so, ich bin wie so ein leerer Schwamm und ich will einfach alles aufsaugen, egal was sie sagen, wie sie trainieren, was sie machen?
Ja, schon. Also sie haben das jetzt gar nicht irgendwie groß an die Glocke gehangen oder da jetzt mega selbstbewusst unterwegs gewesen, sondern die waren einfach sie selbst, aber haben damit schon so viel ausgestrahlt und halt den Jungen mitgegeben. Also auf dem Platz dann noch mal mehr, weil die halt einfach Baller waren.
Ja.
Und neben dem Platz, glaube ich, von der Persönlichkeit zum Beispiel Maro halt auch eher so ein bisschen zurückgezogener. Die macht halt ihr Ding, aber trotzdem auf dem Platz einfach crazy.
Und ist dir bewusst, dass du das ja jetzt auch so langsam wirst oder bist? Weil ich denke jetzt zum Beispiel an eine Cora Sika, die kommt ursprünglich auch aus Freiburg, ähnliche Position auf der Außenbahn, spielt bei Wolfsburg, ist jetzt für die WM-Quali nicht die auf Abruf, nicht direkt mit dabei, aber das ist ja eine, wäre ich sie, würde ich mich wahrscheinlich komplett irgendwie an dich und deine Erfahrungen ranschmeißen, einfach um zu fragen, wie mache ich das, wie laufe ich da besser an, wie gib mir mal ein paar Tipps.
Ja, es ist spannend, weil es gibt schon ein, zwei Momente, wo mir das dann bewusst wird oder wo wirklich Spielerinnen kommen und fragen, hey, wie machst du es da und da oder wie gehst du das und das an?
Mhm.
Und das sind dann so Momente, wo ich dann so verstehe, so, ja krass, das ist jetzt einfach so. Ja. Da muss ich mal so kurz schmunzeln und dann bin ich so, ja cool. Also und genauso will man ja auch sein, weißt du, so trotzdem noch, dass man nahbar ist, dass man den Jungen was mitgeben kann, weil man war ja auch so.
Also prägst du dann halt die nächste Generation mit. Ja. Stehen jetzt die Quali-Spiele an und es ist ja für dich auch wieder so ein Zurückkehren nach der Verletzung. So, wie sehr freut man sich jetzt nicht nur mal aufs reine Zocken, sondern auch einfach wieder auf diesen Klassenfahrts-Vibe?
Klassenfahrts-Vibe. Das beschreibt es schon ganz gut, ne? Man ist ja 10 Tage im Hotel.
Ja.
Viel beieinander. Ja, ich freue mich. Also, es ist immer ein cooles Gefühl, dabei zu sein. Vor allem, wenn man kurz mal weg war.
Mhm.
Obwohl sich das für mich gar nicht so lange anfühlt. Aber war ja schon 1,5 Lehrgänge.
Mhm.
Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Meine Bros, würde ich jetzt mal sagen, sind ja alle leider nicht dabei, mit Laura, Sid, Bibi so ein bisschen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es wird, aber ich freue mich extrem.
Ja.
Also Jule ist ja da, mit der werde ich dann ein bisschen Zeit verbringen. extrem wichtige Spiele natürlich jetzt neben der ganzen Klassenfahrt.
Ohne eure, also Norwegen und Slowenien, so die will ich gar nicht kleinreden, aber das kriegt ihr hin, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Ja, ich hoffe.
Wie ist denn, ganz oft vor so, oder eher gerade nach großen Titeln bei Mannschaften wird ja dann immer so gesagt, das war jetzt mal langsam absehbar, weil da so ein Hunger da war. Und bei euch denke ich mir, also es ist jetzt schon ein bisschen her, dass Deutschland so den letzten großen internationalen Titel geholt hat, aber ihr seid ja immer auch nie wahnsinnig weit davon entfernt, so 2022 Finale, 2025 letztes Jahr Halbfinale bei der EM, dann Nations League Finale wieder und so. Ist einem da manchmal auch so bewusst, dass man sich so denkt, so jetzt mit Blick auf die WM nächstes Jahr in Brasilien, so ein guter Tag mal gegen Spanien, ein gutes Spiel gegen eine USA und dann kann das tatsächlich schon was werden?
Definitiv. Also ich glaube, dass wir die Qualität haben. Mhm. Wir haben jetzt noch ein Jahr, um einfach noch näher zusammenwachsen, gar nicht, weil wir sind ein gutes Team. Mhm. Ich glaube, es ist einfach rein auf dem Platz, wo wir noch an Details arbeiten müssen, was völlig verständlich ist. Mhm. Die Mannschaft ist relativ neu. Natürlich, wir haben jetzt schon ein Turnier zusammengespielt und die Nations League, aber Erfolg braucht trotzdem seine Zeit. Mhm. Und es ist schön, dass wir aus dem Nichts, also mit einem neuen Trainer, einer neuen Mannschaft, trotzdem schon so erfolgreich sind. Ja. Das kannst du auch nicht einfach voraussetzen. Aber ich sag's auch so, der letzte Schritt so zum Titel, der sieht so klein aus, aber der ist halt riesig. Ja. Ne? Weil du brauchst eine Tagesform. Du brauchst
Glück auch.
Glück,
auch
super wichtige also Komponente. Also ganz viel, da muss einfach alles passen. Und ja, das müssen wir, so gut es geht, beeinflussen. Mhm. Oder die Faktoren, die wir beeinflussen können, positiv beeinflussen. Dann ist das auch möglich. Trotzdem ist es ein langer Weg. Also klar. Jetzt müssen wir uns erstmal qualifizieren. Und dann, ja, die letzte WM sind wir in der Gruppenphase raus. Also wir fangen da mal mit an, dass wir die toppen, oder?
Was würdest du, das auf jeden Fall, aber wie groß würdest du sagen, ist gerade so der Hunger, weil so ist, so Champions League ist, glaube ich, noch eine bei euch dabei, die gewonnen hat. Mhm. So, die meisten von euch haben so mal U17, U19 international, du ja auch, was geholt, aber so richtig dieser große internationale Titel, der fehlt ja gerade dieser Mannschaft noch.
Ja, das stimmt. Also, wir haben schon länger keinen Titel mehr geholt. Deswegen sind die meisten, die einen geholt haben, ja nicht mehr dabei. Mhm. So. Und der Hunger ist da, 100%. Wir haben ganz viele, ganz viele Spielerinnen, die natürlich noch unerfahren sind. Also, aber trotzdem, die wissen, wie man Titel gewinnt. Und das braucht es in einem Team. Und von der Mentalität her mache ich mir gar keine Sorgen. Also da haben wir Spielerinnen drin, die leiden können, die giftig sein können, die einfach abgezockt sind vorne. Deswegen, die Mischung ist da schon sehr, sehr gut und die passt. Und jetzt muss man irgendwie so ein bisschen das Zündlein an der Waage finden, woran es liegt, dass man jedes Mal so kurz davor es dann doch nicht schafft.
Das nächste Mal werdet ihr es schaffen.
Ja.
Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen. Davor steht natürlich nochmal eine überragende Saison mit dem FC Bayern für dich an, dann Brasilien und jetzt vor allem erstmal Pause, dann erstmal nach der Quali und in die entlasse ich dich auch gleich.
Dankeschön.
Es gibt noch eine letzte Frage, das ist immer die letzte Frage bei uns im Deep Dive, das ist die sogenannte Alien-Frage. Pass auf, es landen Aliens auf der Welt und die haben keine Ahnung von Menschen, von Sport oder sonst irgendwas, aber sie sehen dich und Linda und alle anderen, die sich da einen abschwitzen. Du kommst jetzt auch gerade vom Training, ist ja 30 Grad draußen und die richtig leiden. Und dann verletzen sie sich auch noch bei dem, was sie da irgendwie machen und sie sagen, nein, aber das muss ich jetzt wieder weitermachen, ich will mich da zurückkämpfen. Sie verstehen es nicht, deswegen, du kennst dich aus, sie kommen zu dir und sie fragen dich, Clara, warum das Ganze? Was antwortest du ihnen?
Ja, weil es seit Kindertagen einfach eine Leidenschaft ist und die uns oder mir persönlich auch sehr, sehr viel Energie gibt und positive Gedanken, Gefühle und einfach eine ganz, ganz große Leidenschaft ist.
Das ist ein schönes Schlusswort. Clara, vielen, vielen Dank dir.
Gerne.
Vielen Dank euch. Das war's jetzt tatsächlich mit der letzten regulären Folge vor unserer Sommerpause. Aber natürlich, WM in den USA steht an. Wir haben uns da was Kleines für euch überlegt. Ab nächste Woche starten unsere Deep Dive-Folgen im WM-Spezial. Das heißt, ich treffe mich hier jeden Dienstag nicht mehr mit Sportlerinnen und Sportlern aus allen verschiedenen Sportarten, sondern ganz konkret mit Weltmeisterinnen und Weltmeistern. Und da sind so unfassbar krasse Namen dabei. deswegen auch nochmal ein kurzes Shoutout an euch alle, dass wir diesen Weg jetzt seit einigen Monaten, seit fast einem halben Jahr alle gemeinsam gehen, weil ohne euch und ohne, dass ihr hier Woche für Woche einschalten würdet, wäre das halt nicht möglich, dass diese Namen oder auch eine Clara Bühl sich hier hinsetzen würden. Deswegen vielen, vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche wieder ab 0 Uhr überall, wo es Podcasts gibt, ab 18 Uhr auf YouTube zur ersten Folge Deep Dive im WM-Spezial. Danke euch. Ciao.
Ciao.